Die meisten Sterbenden, die ich besuchte, liegen in einem Bett. Er saß neben seinem Bett und schaute zum Fenster raus. Er wohnte auf einem Berg und ich finde es immer spannend, den Menschen in die Augen zu schauen. Besonders drogensüchtigen Sterbenden. Heutzutage guckt man ständig in die bescheuerten Kisten rein. Unsere Kinder verwahrlosen vor diesen Kisten. Heute wird kritisiert über Facebook, Instagram, E-Mail, WhatsApp. Und die zwei wichtigsten Dinge gehen verloren. Der Blick in deine Augen, da sehe ich, aus welchem Holz du bist. Wenn mein Vater früher besoffen heimkam, habe ich in seine Augen geschaut, dann wusste ich, wie der Tag weitergeht. Die 5, 6 Jungs, die mich in der Schule quälten, ich habe ihnen morgens in die Augen geschaut, dann wusste ich, wie der Tag weitergeht. 15 Jahre Sicherheitsdienst, ich habe den Leuten in die Augen geschaut, dann wusste ich, mit dem haben wir heute einen Stress und mit dem. Heute macht man es über Medien. Und am Klang der Stimme höre ich, wie es in deinem Herzen aussieht. Du kannst mir den Wetterbericht vorsagen. Da kann es sein, dass ich am Klang der Stimme höre, wie es in deinem Herzen aussieht. Ich bin ein sehr feinfühliger Mensch. Wenn du unter Gewalt aufwächst und ständig kämpfen musst und aufpassen musst, dann wirst du feinfühlig. Und so saß ich dem Fritz gegenüber, der übrigens anders heißt, aber ich möchte seine Identität wahren. Und nachdem wir die Oberflächlichkeiten abgearbeitet haben, die meisten Männer reden halt nur über Wetter und über das Fußball und über Schaffer. Und über das, was wirklich in ihrem Herzen ist, das wissen nur die wenigsten. Vielleicht wissen sie es manchmal nicht mal selber. Und ich habe gesagt, Fritz, habe ich gesagt, du musst bald gehen, wo gehst du hin? Er sagte, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir gar nicht sicher. Nach einer Dreiviertelstunde habe ich gesagt, Fritz, ich muss jetzt gehen, kann ich noch irgendwas für dich tun? Und dann sagt er mir, oder fragt er mich im schönsten Schwäbischen, Dätsch nur für mich beten. Dätsch? Ah, da gibt's Probleme, gell? Tätest du, heißt das, ja. Dätsch nur für mich beten. Dann habe ich ihn angeschaut und habe gesagt, Fritz, machen wir es sicher. Das machen wir. Der Mann, der keine Nähe zulassen konnte. Unsere Hände haben sich ineinander verwurschtelt. Und dann hat er Jesus in sein Herz eingeladen. Ich sage euch ganz kurz das Gebet, so die Gänsehaut wieder. Lieber Jesus, ich habe in vielen Dingen Glück und Anerkennung gesucht. Doch nirgendwo wurde meine Sehnsucht gestillt. Ich habe gehört, dass du für all meine Schuld bezahlt hast. So möchte ich dich einladen in mein Leben und dass du mein kleines, krankes Herz gesund liebst. Und ich bitte dich, bleibe bei mir den Rest meines Lebens. Dann weinten wir zusammen. Und dann habe ich gesagt, Fritz, ich muss jetzt gehen. Und dann laufe ich weg und dann habe ich gemerkt, halt, etwas ganz Wichtiges hast du noch gar nicht gemacht. Der Name Gottes, Yahweh, in seiner tiefsten Übersetzung, ich habe mir da vor kurzem einen Vortrag von einem Professor der Sprachwissenschaften angehört. Yahweh soll angeblich nicht nur Ich bin, der ich bin heißen, sondern ich bin, der für dich da ist. Ich bin für dich da. Wisst ihr, dass die meisten Männer, ich meine nicht euch, aber vielleicht auch, die können gar nicht den Arm nehmen. Wenn die einen Arm nehmen will, sie stehen da wie Betonsäule. Ja? Ich konnte 37 Jahre meinen Vater, ich konnte niemanden in den Arm nehmen. Oder fast niemanden. War unfähig. Unfähig, mein Herz auszuschütten, über Ängste zu sprechen, in den Arm zu nehmen. Und dann bin ich von hinten hingelaufen und habe den Fritz von hinten geknuddelt. Und meine Wange war an seiner Wange. Und das hat Jesus gemacht mit dem Leprakranken, bevor er ihn gesund machte. Er rührt ihn an. Ich bin für dich da. Das Evangelium lebt dadurch, wenn jemand was runterfällt und du hältst es ihm auf, das ist das Evangelium. Wenn du jemand die Tür aufmachst, wenn jemand, der am Arbeitsplatz gequält wird, du bist an seiner Seite. Du hast von Gott und von Jesus nur gar nichts gesagt, aber das ist das Wesen Gottes. Ich bin für dich da. Ich kann dich im Arm nehmen. Ich weine mit dir. Ich tröste dich. Weil manchmal kann man auch mit zu viel Gott und Jesus gequatscht die Leute wegtreiben. Aber einfach mal da sein. Dann werden die Leute fragen, warum bist du für mich da? Ich bin für dich da. Was für ein Name da? Und so knütteln wir uns. Ich ging dann am Abend, hat mich die Tochter angerufen und hat gesagt, ich weiß nicht, was mit meinem Vater heute passiert ist. Mein Vater hat mir heute zum ersten Mal in meinem Leben gesagt, mir lieber mich nicht. Zum ersten Mal. Und er hatte noch 4 Tage zu leben. Und ich habe gehört, dass er in den 4 Tagen wahrscheinlich mehr gelebt hat, als in den 80 Jahren davor. Weil er sein Herz geöffnet hat. Sein Herz zu öffnen bedeutet auch, die Welt wird sagen, du bist angreifbar. Ich glaube das nicht. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass ich habe vor 11 Jahren keine Schulden, keine Fehler zugegeben. Ich glaube, wenn heute Leute zu mir sagen, du hast aber auch ziemlich Lotterleben geführt, dann sage ich, nee, das stimmt nicht. In Wirklichkeit war ich noch viel schlimmer. Ich habe meinen Vater verachtet. Ich schreibe gerade ein Buch mit ganz, ganz tollen Männern, die bereit sind, ihr Herz zu öffnen. Und das berührt mich total. Es ist so entstanden, dass ich vor ein paar Wochen ein Lied gehört habe von STS, Großvater. Kennt ihr das Lied? Wer kennt's? Mein Großvater ist gestorben, da war ich 18. Mein Großvater, als ich mit meinem Papa versöhnte, vor 11 Jahren, das erzähle ich euch gleich, da habe ich erfahren, dass mein Vater auch verprügelt wurde. Das hat mich ein Leben lang nicht interessiert. Er wurde von seinem Vater verprügelt, von Opa. Und der Opa wurde auch verprügelt von seinem Vater, verletzte Menschen. Und ich wusste von meinem Vater nichts, von meinem Opa nichts, gar nichts. Als mein Opa starb, war ich 18. Ich habe sehr viel Zeit mit meinem Opa verbracht, aber wir haben uns kein einziges Mal in den Arm genommen. Kein einziges Mal. Später habe ich erfahren, dass mein Opa im Krieg war. Er war in russischer Kriegsgefangenschaft. Er kam vom Krieg zurück, er konnte nicht reden. Und als er vom Krieg zurückkam, ist einer seiner Söhne gestorben. So ein kleines Wutzerle mit ein paar Tagen. Er hatte niemanden, wo er sagen konnte, so sieht es in meinem Herzen aus. Und mit meinem Großvater und mir kamen 2 Männer zusammen, die ihr Herz nicht öffnen konnten. Als ich das Lied Großvater hörte, habe ich zum ersten Mal nach 30 Jahren über meinen Opa geweint. So, und jetzt möchte ich meine Geschichte erzählen. Die Geschichte des Jungen, der kein Fahrrad hatte. Ich komme aus Schlossburg. Das ärmste Dorf Württembergs. Aufgewachsen wie in einer Höhle. Die Dachplatten sind eingefallen. Bis zum 14. Lebensjahr im Schlafzimmer meiner Eltern geschlafen. Quadratmeterweise Schimmel an den Wänden. Keine Dusche, kein Badezimmer, sondern an einer Schüssel am Hausgang gewaschen. Die Leute haben mit Fingern auf uns gezeigt und haben einen Bogen um uns gemacht. Man schickte mich mit Gutscheinen vom Sozialamt in die Metzgerei für 7,50 Mark Wurst zu kaufen. Mein Vater bettelte an Haustüren, wo ich wusste, dort sind die Kinder, ja, die eines Tages mit mir in die Schule gehen oder dann irgendwann mal auch mit mir in die Schule gingen. Geburtstagsfeiern gab es nicht, Fahrrad gab es nicht, Telefon gab es nicht, Auto gab es nicht, sonstige Feste gab es nicht, Besuche gab es auch nicht. Das Jugendamt war 2-3 Mal da, das waren die einzigen Besuche. Ja. Ich ging auch nicht in den Kindergarten, weil mein Vater hat gesagt, die 20 Mark sparen wir uns. So war ich schon als kleiner Bub jeden Tag draußen. Und obwohl wir sehr arm waren, ich glaube, wir hatten 3 Playstations auf einmal. Die erste Playstation war unsere Ruine am Ort. Wir haben uns mit 20, 25 Leuten getroffen und haben Abenteuer erlebt. Wenn ich heute Männerfreizeiten mache, sage ich zu den Männern, ich lasse jetzt eine Melodie laufen, sage ich. Und ihr schließt eure Augen und erinnert euch, ihr wolltet Helden sein, Abenteurer, Beschützer. Und vergesst nicht, was vielleicht aus euch jetzt geworden ist. Wir gucken uns Nageldeien im Internet an, Christen genauso übrigens. Gell? Wir sind kein Haar besser wie andere. Wir sind erlöst und nie allein. Das ist der Unterschied. Gell? Wir können genauso schwer Liebe aussprechen wie die anderen auch. Wir sind in Streitigkeiten verwickelt, wie andere oft auch. Und dann sage ich zu den Männern, aber jetzt hört mal in euer Herz rein, dann lasse ich eine Melodie laufen. Da sitzen die Burschen drin und die Hälfte fängt an zu weinen. Wisst ihr, was das für eine Melodie ist? Winnetou. Winnetou. Ich habe geweint, als Winnetou in den Bergen starb. Okay, wir lösen es auf. Ich habe geweint, als Winnetou in den Bergen starb.
Wo ist er gestorben?
Wahrscheinlich, ich denke ja.
Leider Männer, das ist viel tiefer, als ihr ahnt. Winnetou gab sein Leben für sein Volk. Ja. Braveheart gab sein Leben, Gladiator gab sein Leben. Das waren alles Filme, die Welterfolge waren, weil sie haben etwas mit unserer Sehnsucht zu tun. Die 2. Playstation, die ich hatte, das war der Bach am Ende des Dorfes. Ich habe mal mit 10, 11 Jahren einen Staudamm gebaut, weil ich wollte mein Dorf überfluten, weil ich habe die ganze Bande gehasst. Ja. Ja, ich war schon Christ, aber egal. Ja. Die 3. Playstation war unser Sportplatz. Einer hatte immer einen Ball dabei. herrlich. Und als kleiner Bub war ich's, wenn man mich gefragt hat, was willst du mal werden, wenn du groß bist, da kam die spontane Antwort, ich wollte immer zum Müllabfuhr gehen. Der erste Grund war, habt ihr schon mal die Jungs von der Müllabfuhr gesehen, wenn die hinten auf dem Trittbrett stehen? Wie Surfer, Abenteurer, ja? Wie die runter hüpfen und rauf hüpfen, genial, die Stuntmans. Und der zweite Grund war, die Großen haben immer gefragt, was willst du mal werden, wenn du groß bist? Und ich gesagt, ich will zum Müllabfuhr. Dann habe ich meine Mama mal auf die Seite genommen und habe gesagt, sag mal, warum willst du immer zur Müllabfuhr? Dann habe ich wirklich, könnte meine Mama fragen, ja. Meine Mama, habe ich zu meiner Mama gesagt, da muss ich ja bloß Mittwoch schaffen. Ja, war so, ja. Mein Bruder guckt mich erstaunt an, ich war 5, 6 Jahre alt und dann sagt sie, ja Kerle, du musst ja jeden Tag schaffen, wenn du zur Müllabfuhr gehst. Sag ich, ehrlich, er sagt sie, am Montag sind sie Strohpelfänger, jetzt Dienstag im Pupfen. Ich sage, na bitte, nehme ich, ja. Jeden Tag schaffen. Ja.
Dietrich.
Ich kam dann in die Schule und dann durfte ich das erleben, was die Welt heute Mobbing nennt. Übrigens, es ist nicht alles Mobbing, ja. Wenn da mal 3, 4 Jungs zusammenstehen, nehmt euch in die Cup weg und schmeißt sie im Kreis rum, es ist kein Mobbing. Mobbing ist etwas, was tagtäglich stattfindet, wo Menschen gequält werden bis zum geht nicht mehr. Und wenn ich heute so Fernsehsendungen mache für Welt der Wunder oder RTL.12, dann schreiben mir massenhaft Eltern, mein Kind wird gemobbt und da kommt keine Magenklamotten, groß, klein, dick, dünn. Ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Ich glaube, meiner Ansicht nach, es gibt 2 Gründe, warum Menschen in der Schule gequält werden. Der erste Grund ist, sie spüren, du hast keinen Personenschützer. Der zweite Grund, du bist kein Personenschützer. Wir alle sind Personenschützer. Wir sind berufen, den Schwachen beizustehen. Wir sind berufen, wie im Psalm 91, denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten und beschützen. Wir können auch die Engel für andere sein. Und wenn man sich selber lieb hat, dann macht man 3 Dinge anständig. Ernähren, pflegen, schützen. Weil ich wertvoll bin. Weil ich wertvoll bin, ernähre ich mich anständig. Ich fresse nicht alles in mich rein. Weil ich wertvoll bin, weil mein Leib der Tempel Gottes ist. Zweitens, wenn ich wertvoll bin, dann pflege ich mich. Ja? Ich mache einen Deo-Roller hin. Für diesen Roller braucht man keinen Führerschein. Ja? Ja? Man zieht eine frische Unterhose an. Früher gab es übrigens nur einen Grund, warum man frische Unterhose anzogen hat. Die Alten haben früher immer gesagt, zieh da frische Unterhose an, vielleicht kommst du mal ins Krankenhaus.
Ja.
Frische Unterhose an?
Gar keine.
Der dritte Grund ist, wenn du weißt, dass du wertvoll bist, dann strahlst du das aus oder du setzt Grenzen. Das habe ich nicht gemacht. Und ich hatte auch keine Personenschützer. Und wenn die anderen merken, du setzt keine Grenzen, die finden immer, es ist egal was. Die finden immer etwas. Das ist genauso, ich bin mir sicher, ihr alle habt schon mal mit einem Menschen gestritten. Du erzählst dem anderen nur das, was ihm wehtut. Du weißt doch ganz genau, was ihm wehtut. Es wird doch keiner von euch im Streit, mitten im größten Streit zum anderen sagen, du siehst aber gut aus. Du bist aber ein ganz feiner Typ, du. Wir holen genau das raus, was ihn verletzt. Das machen die anderen genauso. Und dieser Spruch, ja, wegen Übergewicht. Schau mal her, ich habe jetzt in ein paar Jahren 16 Kilo abgenommen. Ja. Vor 2, 3 Jahren haben die Leute dann zu mir gesagt, oh, du bist aber fett. Dann habe ich gesagt, stimmt, du hast recht. Aber ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt und ich mache Sport. Magst du mir dabei helfen? Nö. Ja. Oder keine ich habe auch keine Markenklamotten. Die Schuhe habe ich gekauft, bevor ich nach Israel bin, bevor ich den Ralf getroffen habe. Ja. Aber alles andere, ich gehe einmal im Jahr zu C&A einkaufen. Ich hasse ein Klamotten einkaufen, das ist für mich eine Katastrophe. Ja. Ich gehe zu C&A rein, gehe dann in den Vorhang gleich rein, lasse mir 5 Hosen mit und wenn sie passen, nehme ich es mit und gehe raus. Die Hose kostet 29,90, da haben wir 5 Stück, kauf 5 verschiedene Farben. Ich trage seit einem Jahr nur die 5 Hosen, das ist die Wahrheit. Meine Socken kaufe ich im 3er, 4er, 5er Pack, was weiß ich was. Das sind die ganz, ganz billigen. Und wenn ich abends duschen gehe, habe ich meistens schwarze Krümel in der Dusche. Wer hat von euch schwarze Krümel in der Dusche? Ich erfahre immer mehr von euch. Es wird auch alles festgehalten. Ja. Diese T-Shirts, das T-Shirt, das ich anhabe, kostet 7 Euro. Ich habe mir 6, 7 Stück davon gekauft. Und ich habe 5 Gürtel und davon sind, glaube ich, 3, 4 Stück kaputt. Ich habe 1 oder 2, die sind noch gut. Auch nicht mehr lang. Ich hätte niemals vor 11 Jahren sagen können, oh, ich habe bloß noch einen Gürtel entscheidet. Ja, es ist so. du kannst mich wegen meinen Klamotten gar nicht auslachen, das geht gar nicht. Ich fühle mich so wohl in den Klamotten. Ich glaube, wir müssen dem anderen die Munition nehmen. Und wir dürfen nicht vergessen, diejenigen, die quälen, denen hat man auch wehgetan. Und sagen wir mal ganz ehrlich, Leute, es sind nicht immer die anderen. Vielleicht sind es auch wir. Und vielleicht sind es auch wir. Wir sagen immer, bei jedem Streit sind die anderen schuld, aber die anderen sind heute gar nicht hier. Wisst ihr eigentlich, dass in Deutschland so viele Menschen in Vorruhestand gehen, nicht, weil sie körperlich nicht mehr können, weil sie keine Kraft mehr haben? Wisst ihr, dass in Deutschland noch nie so viele Menschen psychisch erkrankt sind wie zurzeit? Weil Menschen zueinander gemeint sind. Das hat mit Nordkorea, Ukraine und Russland und mit Syrien nichts zu tun. Es ist nämlich manchmal Krieg in unserem Klassenzimmer. In der Nachbarschaft 2,3 Millionen Anzeigen wegen Nachbarschaftsstreit. Da fragen mich die Leute, wo ist Gott in Syrien? Und wie viele Leute hier wahrscheinlich... Guck mal, ich bin mir sicher, ich habe biologische Geschwister. Ich konnte meinen Geschwistern 37 Jahren nicht sagen, dass ich sie lieb habe. Ich bin Christ, seit ich so kleiner Hosenscheißer bin. Ich war unfähig zu sagen, ich habe dich lieb. Ich sehe das Leben ein bisschen anders. Ich habe viele Menschen im Sterben begleitet. Vor 4,5 Monaten wäre ich selber gestorben. Vor acht Jahren dieser schreckliche Unfall. Ich bin dem Tod so oft begegnet. Und ich habe die größten Typen und die stärksten Typen gesehen, die zusammengebrochen sind an den Särgen ihrer Eltern. Auf mich, wenn die Leute manchmal so groß und stark, das macht auf mich keinen Eindruck mehr. Ich sehe manchmal die kleinen verletzten Kinder dahinter. Die Sehnsucht nach Mama und Papa, nach Frieden, nach Schönheit, nach Versöhnung, nach Ewigkeit, nach Gott. Was bleibt am Schluss? Das ist die Frage. Ich wollte meinen Vater ein Leben lang ändern. Christ bin ich geworden, weil in diesem kleinen, versifften Schlafzimmer ein Bild von Jesus, ein DIN A5 großes Jesusbild. Da kommen manche meiner christlichen Freunde und sagen, oh, mit dir verkündigen Bilderhaber. Wie soll Gott mit so einem 5-jährigen Hosenscheißer reden? Mit einer großen, dicken Luther-Einheitsübersetzung? Ja. Ich bin dann als kleiner Bub in die katholische Kirche, die war 100 Meter von mir weg, und da war der gegeißelte Christus in Lebensgröße. Und da bin ich hin und habe gesagt, Jesus, guck mal, was sie mir wieder angetan haben. Manchmal habe ich das Gefühl, wir haben uns gegenseitig getröstet und bemitleidet. Ich bin hin als kleiner Junge und habe die Wunden Jesu gestreichelt. Jetzt bin ich 48 Jahre. Was denkt er, wenn ich in die Kirche halt reingehe, was ich mache? Oh, das dürfte manchen Christen gar nicht erzählen. Da kriege ich wieder E-Mails. Ich gehe heute noch hin und meine Hände, die Hände eines Mannes gehen dorthin, wo seine Kinderhände waren. Die Mauern haben mir irgendwie so ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Hier fühlte ich mich verstanden. Und trotzdem sage ich, ich durfte Junge sein. Ich war auf den höchsten Bäumen. Ich durfte sogar alleine meinen Schulweg gehen. 4 Kilometer hin und 4 Kilometer. Ich wurde nicht gefahren wegen den Gefahren. Ja? Heute werden die Kinder gefahren wegen den Gefahren. Ja? Und wir durften raufen. Wir durften uns den Schwitzkasten nehmen. Mir hat mal einer so einen Stein an den Kopf geschmissen. Ja? Haben ein Loch im Kopf gehabt. Dann hat mich irgend so ein Mann im Dorf, hat mir so ein Turban aufgesetzt. Da bin ich heimgekommen und habe mein Vater gesagt, was hast du gemacht? Sag ich, ich habe einen Steuernkopf gekriegt, sag ich, der Hedge aufpasst. Ja. Da gab es keinen Rechtsanwalt. Da gab es nicht, oh, wir verklagen und wir holen ein Kühlpad oder sowas. War halt so. Schuldig, 8 Kilometer, ich habe es überlebt. Vor kurzem habe ich in einer Konfi-Freizeit gesagt, sage ich, mein Rekord war mal mit dem Fahrrad, jetzt komme ich mit meinem Fahrradthema, ja. 4 Leute auf einem Fahrrad der Balken untergefahren. Und dann streckt ein Vater und sagt, das war pädagogisch nicht wertvoll. Sei warum? Er sagt, wenn dies nochmal hat und da passiert was, sage ich, oh, das tut mir jetzt leid, habe ich gesagt, ich würde es nicht mit 4 Leuten machen, vielleicht geht es auch mit 5 Leuten. Müsste vielleicht mit 5 Leuten gehen, gell? Also bei uns war das damals so, einer auf dem Linker, die Ärmste sah auf der Querstange, ich saß nie auf der Querstange. Also der Dritte auf dem Sattel und der Vierte auf dem Gepäckträger. Das müssen wir wieder probieren. Denn ich habe oft erlebt, dass Sterbende die Dinge bereuen, die sie nie getan haben. Jesus starb auch für das, was wir nie getan haben. Ich werde euch jetzt ein paar Dinge erzählen, die vielleicht ans Herz gehen. Und schämt euch ja nicht eure Tränen mehr. Aber erinnert euch dran, wenn du heute merkst, ich kann nicht mehr gut machen. Einer hat es schon gut gemacht. Mit 9 Jahren habe ich meinen Vater gefragt, was kriege ich zum Geburtstag? Er spuckt mir ins Gesicht. Und dann fragt er mich, ob das reicht oder ob ich noch mehr will. Und ich sage, es ist gut. Und seht ihr, in der Bibel steht, Jesaja schreibt, dass Jesus der Allerverachtetste war. Es gibt keinen Menschen, der mehr auf dieser Welt verachtet wurde als er. Wenn man euch in eurem Leben verachtet hat, ich garantiere euch, er wurde mehr verachtet. Er versteht uns. Ich habe damals meine Tränen und die Spucke meines Vaters Jesus im Himmel gezeigt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt. Damals kam aus unserem mittelalterlichen Radio folgendes Lied, es hat geregnet dabei. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Vielleicht kennt das jemand von euch. Und ich habe bitterlich geweint. Wenn ich mit 13, 14 Jahren ein Mädel hatte und die hat erfahren, wer mein Vater ist, adios. Erst haben sie erfahren, aus welchem Dorf ich komme. Und dann haben sie erfahren, wer mein Vater ist. Und spätestens, wenn die Schule mal einen Wandertag macht in unserer Höhle vorbei, da hatten zwar 100 Kinder ihren Spaß, aber einer halt nicht, und das war ich. Irgendwann mal bin ich mal am Bahngleis gestanden und habe gesagt, Gott, jetzt kann ich nicht mehr. Ich habe kein Zuhause mehr, weder dort noch dort. Und ich kann es euch nicht erklären. Ich habe keine Visionen und auf Knopfdruck und so. Ich will auch nicht sagen, Gott hat mir gesagt, weil wenn ich das sage, was will mein Gegenüber noch mir antworten? Aber ich habe das Gefühl, dass Gott mir gesagt hat, ich habe dich lieb und lebe weiter. Heute weiß ich, dass Gott meinen ganzen Zerbruch, meine ganze Traurigkeit, meinen Scherbenhaufen, meine nicht gebrachte Liebe, meine Schuld genommen hat. Sonst wäre ich heute nicht hier. Wäre ich anders aufgewachsen, ich wäre heute nicht hier. Ich würde nicht in den Knast gehen. Ich wäre nicht bei den Drogensüchtigen oder im Seniorenheim oder bei den Quälen oder bei Jugendbanden, bei Rechtsradikalen, Links, Mittel, was weiß ich, was alles gibt. Käme ja gar nicht aus. Aber ich verstehe sie. Ich verstehe sie. Seit dem Herzinfarkt, seitdem ich das Gefühl hatte, ich wäre fast gestorben, ich verstehe sie. Ich hatte 2, 3 Wochen die schlimmsten Depressionen, die wahrscheinlich ein Mensch haben kann. Ich konnte nicht mal mehr am Tisch decken zu Hause. War unfähig, den Tisch zu decken, konnte nicht mehr schlafen. Heute verstehe ich Menschen, die Schlafprobleme haben. Seit dem Herzinfarkt habe ich Konzentrationsschwierigkeiten. Ja, ich vergesse Dinge. Ja, ja, ist so. Heute verstehe ich Menschen, die Dinge vergessen. Ich verstehe Menschen, die schlimmsten Anrufe ihres Lebens bekommen. Ich habe so einen Anruf bekommen. Ich weiß, wie es ist. Ich war obdachlos mit 18. Ich weiß, wie es ist. Manchmal sage ich zu Gott, eigentlich reicht es jetzt. Bin ich ganz ehrlich. Und wenn dann doch wieder eine Schwierigkeit kommt und ich habe sie durchlebt, dann erzähle ich gerne davon. Aber sie nochmal durchleben, beschäftigt. Und seht ihr, unsere Kinder und Jugendliche, das habe ich euch vorhin gesagt, das erzähle ich seit vielen Jahren schon, sie vereinsamen immer mehr. PlayStation, Xbox, Minecraft, Deinkraft, Skispringen im Wohnzimmer, Flitscher, Flitschen, Dingen, Fortsnyder, wie das alles heißt, keine Ahnung. GTA, AOK, BSE, SPD, Purzelbäume können sie nicht mehr, klettern können sie auch nicht mehr, rückwärts joggen können sie auch nicht mehr. Wenn heute manchen Leuten die Hand gibst, dann denkst du immer, jetzt stirbt er gerade. Ja.
Schlaganfall.
Nehmer. 11-12-Jährigen muss ich im Training beibringen, wie man Schuhe bindet. Ich mache Selbstverteidigung ohne fernöstliche Rituale. Ich zeige den Leuten, was können sie tun, um nicht zu verletzen. Und ich musste immer Kampfsport machen, weil mein Leben lang Kampf war. Ich musste in den Sicherheitsdienst gehen, weil ich so Sehnsucht nach Sicherheit hatte. Und ich musste Personenschützer werden, eigentlich ging es nur um mich. Aber meine Sehnsucht wurde nicht gestillt. Ich habe so viele Jungs in verschiedenen Ländern gefragt, was ist deine größte Sehnsucht mit deinem Vater zu tun? Mit deinem Opa? Mit deinem besten Freund? Wirklich, egal ob arm oder reich. Kein einziger Junge hat gesagt, vor dem Computer rumsitzen. Keiner von Tausenden. Keiner wollte PlayStation, Xbox, Skispringer vom Fernseher oder sowas machen. Keiner. Wisst ihr, was die Antworten von allen Jungs ist? Wie wenn es jemand in ihr Herz gelegt hätte. Baumhäuser bauen, fischen, klettern, am Lagerfeuer sitzen, Fußball spielen, an Drachen steigen lassen, toben, kämpfen, rauchen. Väter, hört mir jetzt gut zu. Du willst etwas von deinem Sohn wissen, das Innerste seines Herzens. Mach das, wonach dein Sohn Sehnsucht hat. Und dann erzählst du ihm von dem Scherbenhaufen deines Lebens. Du willst wissen, was dein 14-Jähriger gerade durchmacht. Erzähl, als du 14 warst, dass man dich gemobbt hat, dass ein Mädel dich verlassen hat. Die fangen von ganz alleine an, das garantiere ich. Von ganz alleine. Ich glaube nämlich, dass wir mit unseren Erfolgen und Triumphen die Leute wegtreiben. Ich glaube, dass unsere Niederlagen viel kostbarer sind als sämtliche Erfolge. Und wenn ich Mädels ab 10, 11 Jahre frage, was würdest du am liebsten mit deiner Mama, mit deiner Oma, mit deiner besten Freundin machen, da kommt wie aus der Pistole geschossen zum Shoppen gehen. Und dann kommt, und es berührt mich, Kochen und Kuchen backen. Und Kochen und Kuchen backen, ihr müsst jetzt gut aufpassen, wer in meinem Vortrag schon war, der hört es nochmal, gerne nochmal. Ihr könnt doch die Sissi filmen, oder? Jungs, hat er doch alle gesehen, oder? Ja. Wer hat Sissi angeschaut? Ja, jetzt wird's. Oh, ehrlich? Habt ihr aufgenommen, oder?
Es wird schon.
Natürlich. Schicksalsjahre einer Kaiserin.
Kennt ihr noch den Schauspieler, den Franz? Das war der Karl-Heinz Böhm. Und mit dem war ich zweimal unterwegs. Ich hab mal mit dem eine Geschichte erlebt, aber wenn jetzt das irgendjemand filmt, dann wenn keiner filmen würde, würde ich euch das erzählen.
Ich mach's aus.
Habe ich euer Wort?
Ja.
Lacht dabei, gell? Während dieser Zeit hat der Karl-Heinz mich was gefragt. Er hat gesagt, na schon 11, 12 Jahre her, wir erleben gerade die aktuell schlimmste Hungerskatastrophe in der Menschheitsgeschichte. Aber immer wenn ich den Fernseher mache, kommt eine Koch- oder eine Backsendung. Wie passt das zusammen?
Ja, stimmt.
Medienpsychologen haben Folgendes herausgefunden. Hinter Kochen und Backen steckt eine Sehnsucht. Zwei. Und wisst ihr was? Ich teile mit dir und sitze mit dir an einem Tisch. Die Menschen haben Sehnsucht, dass sie miteinander teilen, miteinander am Tisch sitzen. Was passiert, wenn wir miteinander am Tisch sitzen? Wir schauen uns in die Augen, wir hören den Klang der Stimme, wir berühren uns, wir erfahren etwas über uns. Und wisst ihr, eure ganzen Fotoalben, die ihr vielleicht noch zu Hause habt, schaut sie mal durch. Schau mal nicht auf die Menschen, aber ich verspreche dir etwas, du wirst so viele Tische sehen wie noch nie in deinem Leben. Hochzeiten, Taufen, Firmung, Konfirmation, Leichenschmaus, alles findet am Tisch statt. Die Veranstaltung ohne Tische, wie würde das aussehen? Es gibt Frühstückstische, Mittagstische, Abendtische, Rundetische, Stammtische, Kabinettstische, Wickeltische. Alle Tische haben eins gemeinsam. Nähe. Und es gibt nur einen Gott, der nah sein möchte. Nur einen. Es gab nur einen Gott, der Tischgemeinschaft hat. Es gibt nur einen Himmel, wo Gott mit uns am Tisch Platz nehmen möchte. Wann immer ihr eine Koch- oder Backsendung seht, denkt dran, wie sehr Jesus euch lieb hat und eure Sehnsucht stillen möchte. Und alle, die Jesus vielleicht noch gar nicht kennen, immer wenn du eine Kochsendung siehst, es hat was mit deiner Sehnsucht zu tun. Ich hatte keine Tischgemeinschaft mit meinem Vater. Die hatte ich nicht. Ich wollte meinen Vater verändern. Hör auf zum Saufen. Wisst ihr, was er dann gemacht hat? Dann hat er noch mehr gesoffen. Einmal habe ich den Rat eines Kollegen und Freundes angenommen, der hat gesagt, du musst deinem Vater vergeben. Heute weiß ich, es kann gefährlich sein. Ich bin zu meinem Vater gesagt, Vater, ich vergib dir. Hat mein Vater gesagt, vor was? Er sagt, vor was? Dann habe ich aufgezählt. So, du hast mich geschlagen, du hast mich auf die Straße getrieben, du hast mir ins Gesicht gespuckt. Und danach war der Streit noch größer als vorher.
Ja.
Ich habe keine Ahnung gehabt. Ich bin meinem Vater aus dem Weg gegangen, ich habe ihn Erzeuger genannt. Ich hatte mit 5 Jahren den Traum, Mohammed Ali zu begegnen, weil ich war der Kleinste und der Schwächste im Dorf und er war angeblich der Größte. Und ich glaube, es ging in meinem Leben nur darum, Ali zu begegnen und meinem Vater zu sagen, guck, ich habe es geschafft. Eigentlich ging es nur in meinem Leben immer nur darum, dass mein Vater mich lobt. Ich war mit Ali unterwegs, zweimal. Aber das Baumhaus habe ich mit meinem Sohn nie gebaut. Mein Sohn ist jetzt 24. Ich saß nie mit ihm am Lagerfeuer. Ich habe ihm nie meine Tränen gezeigt. Mein Sohn wollte vor 10 Jahren nicht mehr leben. Ich bin schuldig geworden an nicht gebrachter Liebe. Am Anfang habe ich noch überlegt, wem ich die Schuld in die Schuhe schieben kann. Bis ich gemerkt habe, ich bin schuldig geworden. bis ich gelernt habe, zu der Mutter meines Sohnes hinzugehen und sagen, vergib du mir bitte. Bis ich meinen 13-jährigen, 14-jährigen Sohn um Vergebung gebeten habe, da hat sich mein Leben verändert. Bis zu dem Tag, wo ich zu meinem Vater hin bin und das Unmögliche gemacht habe. Denn wisst ihr, ich war oft in der Welt unterwegs von den Prominenten und Reichen und ich habe die Leute erlebt, wenn die Kamera ausging, wenn die Scheinwerfer auch ausgingen. Ich habe so viel Verletzung, Depressionen, Drogen, was weiß ich was erlebt. So eine kaputte Welt. Und in dieser kaputten Welt war ich ein kaputter Kerl. Und eines Tages, ich fuhr um 22.30 Uhr nach Hause, sehe ich meinen betrunkenen Vater. Das war vor 11 Jahren, Ende 2007. Und in meinem Herzen war, der stirbt bald. Ich möchte euch ganz kurz den Unterschied zwischen Herz und Verstand erklären. Manche Christen sagen mir, du bist Christ, du darfst keinen Kampfsport machen, du darfst nicht kämpfen, du darfst nicht, wenn irgendwas ist, darfst auch nicht kämpfen. Haben wir heute eine Mutter hier? Okay. Bist du auch Mutter? Okay. Wie heißt du? Sabine. Wie alt sind deine Kinder? Sabine wird euch diese hochtheologische Frage beantworten mit dem Herzen einer Mutter. Ich habe ja aufgehört zu diskutieren, weil da kommt nichts dabei raus. Sabine, wenn deine Kinder in Gefahr sind, du siehst da draußen drei brutale Schläger schlagen auf eines deiner Kinder ein. Es ist niemand da, der dir hilft, du bist ganz allein, hast kein Handy, bleibst du hier sitzen oder gehst du raus? Wenn es 10 sind, dein Verstand sagt dir, gegen 10 brutale Schläger hat Sabine keine Chance, richtig? Und was sagt dein Herz? Ich muss da sein. Ich bin für dich da. Das Wesen Gottes, ich bin für dich da. Also dürfen wir kämpfen oder nicht? Meine Motivation ist Liebe. Ich habe in 15 Jahren noch nie zugeschlagen. Nie. Wisst ihr, was mir auch aufgefallen ist? In 15 Jahren Sicherheitsdienst, die Leute wollten mich erschlagen, erstechen, am Barhock auf den Kopf hauen. Einer hat eine Flasche abgeschlagen, rannte auf mich zu. Und das Highlight war, vor 17 Jahren wollte mir einer in Ansbach eine Feuerwerksrakete ins Gesicht schießen.
Auch ganz nett.
Da habe ich mir damals gedacht, das ist mal was anderes. Ja, habe ich bis dahin auch nicht erlebt. Ja. Ja. Und wisst ihr, was auch ist, das muss ich ganz kurz erzählen, die meisten Leute, die Gewalt ausüben, auch wenn es Landsleute sind, die haben immer eine undeutliche Sprache. Das ist wirklich so. Ich habe das so oft erlebt, ja. Das ist die Härte in ihrer Stimme. Ich habe noch nie einen erlebt, der mir sagt, du, gleich hau ich dir eine auf den ich stand dann schon vor den Leuten und habe gesagt, ich habe es jetzt aber nicht verstanden. Ja, was willst du mir denn sagen? Ja.
Sehr gut.
Ich habe nie zugeschlagen. Nie. Da kann ja was passieren. Ja. Und ich habe eine Szene mal erlebt, dass ich habe mal im Großraum Bierzeit in München, da hatte ich mal die Einsatzleitung, ich hatte 22 Leute dabei und zwei rivalisierende Rockerbande, Skinhead-Banden wollten sich hauen. Ja. Jetzt habe ich ein paar tausend Leute da gesehen, habe gedacht, meine Leute sind schon aufmarschiert, ja, alle schwarze Handschuhe und so. Und dann bin ich zum Anführer hin, habe gesagt, du, jetzt haben wir ein Problem.
Ja, genau so.
Ich kann mir da nicht sagen, was haben wir denn für ein Problem? Dann habe ich gesagt, ich bin der Einsatzleiter vom Sicherheitsdienst, habe ich gesagt, und wenn jetzt hier Stress macht und es knallt hier, dann haut es hier 20, 30, 40 Bierzeitgranaten hin. Das ist wie bei Domino Day. Und guck mal, es sind alle Menschen da, Frauen, Kinder, das können wir nicht machen, oder?
Was schlägst du vor?
Dann habe ich gesagt, ich habe eine andere Idee. Der Boss von denen, du und ich, wir drei hauen uns den Kopf ein. Dann habe ich gesagt, das ist aber auch eine schlechte Idee. Sag ich, geil. Ich habe zu Hause einen kleinen Jungen, der Mami, der hat immer Angst, ob der Papa noch heimkommt oder nicht. Was machen wir jetzt? Guckt er mich an. Macht er, ist kein Spaß, gell? Fährt mir über, das geht ein rechtsradikales Kind, fährt mir über den Kopf drüber und sagt, ich schlag mich nie mit dir, du bist doch einer von uns. Ja, danach bin ich nicht, ja. Es kam an diesem Tag zu keiner Schlägerei. Ich habe ihm mein Herz gezeigt. Ich habe ihm gesagt, ich habe auch Angst. Ich habe echt Angst und meine Mama hat auch Angst. Was soll ich machen? Ja? Und das nur zu dem. Ich habe wirklich nie zugeschlagen. Und die meisten Schlägereien, die Leute hauen nur ins Gesicht, nur ins Gesicht. Wisst ihr warum? Das bedeutet, dich mache ich klein. Sie wurden von jemandem klein gemacht, jetzt haben sie kein anderes Ventil und machen andere klein. Es hört niemals auf. Es gibt nur ein Mittel, wie es aufhört, und das ist Liebe. Liebe. Und manche Christen kommen zu mir und sagen, oh, ich darf keine Aggressionen haben. Ehrlich nicht? Wirklich? Ist Aggression nicht ein Hilfeschrei? Hat sie, ich möchte euch Aggression ganz kurz so erklären. Und dann erzähle ich die Geschichte mit meinem Papa zu Ende. Wer von euch war schon mal länger mit dem Auto unterwegs, so 3-4 Stunden? Mit anderen Menschen. Wer hat in diesen 3-4 Stunden, also ohne Anhalten, das Gefühl gehabt, jetzt müsste furzen? Okay. Normalerweise macht man es ja dann nicht. Was passiert, wenn du 3 Stunden nicht furzen kannst? Du kriegst Bauchweh, dich zerreißt. Richtig? Oder du wartest, bis du ein Dorf durchfährst und sagst, ein Bauer hat einen Mistschlag gefahren. Ja? Ich glaube, dass Aggression nichts anderes ist als der Wunsch der Seele zu furzen. Und das muss raus. Sport, miteinander reden, das muss raus. Aber es muss auf einen gesunden Weg raus. Also Aggression, seht ihr, wisst ihr, Aggression ist nichts Schlimmes. Wisst ihr, was ich mir viel mehr Gedanken mache? Um Männer, die still geworden sind. Wenn Jungs und Männer still werden, ihr müsst eure Kinder lehren, ihr müsst es ihnen vorleben, dass man über alles sprechen kann. Ihr müsst gucken, dass sie nicht in fremde Welten vereinsamen, ja, im Computer. Die sollen wieder viel mehr in ihrem Dorf gucken, wie das Dorf im Computer basteln. Bringt euren Söhnen bei, wie es ist, sein Herz zu öffnen. Und wenn ihr merkt, dass einer still geworden ist, dann müsst ihr noch hellhöriger werden. Die Frage ist, seid ihr still? Wie kann dein Sohn seine Stimme erheben, wenn du still bist? Wie kann dein Sohn weinen, wenn du nicht weinst? Wie kann dein Sohn wissen, dass er wertvoll ist, wenn du es nicht weißt? Bittet Gott um all das. Und so bin ich vor 11 Jahren durch meine Straßen gefahren und sehe meinen betrunkenen Vater, den ich Erzeuger nannte. Und in meinem Herzen war, der stirbt. Ich bin nach Hause und habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie man Frieden macht. Keine Ahnung. Das musst du machen. Ich war beim Papstbesuch dabei, ich habe die Schweizer Garde unterstützt 2006. Ich habe eine Veranstaltung abgesichert mit 300.000 Menschen, dass sie friedlich zu Ende geht. Wie man Frieden in der Familie macht, wusste ich nicht. Ich konnte keine Liebe aussprechen. Wisst ihr, die meisten, die Liebe aussprechen, wisst ihr, was die daheim zum Hörer kriegen? Bist du Psofer? Hast du was geraucht? Ich habe einen 85-Jährigen gehabt, der hat seinen 63-Jährigen Sohn nach einer Männerfest in Stuttgart angerufen und sagte, Alfons, ich habe es dir noch nie gesagt, aber es war so, es ist so und es bleibt so. Lieb habe ich die Kerle. Und er war stille am Telefon und er fragte Alfons, ja Vater, musst du sterben? Ja. Wenn du Liebe aussprichst, hast du ein Problem in dieser Welt. Verpasst es nicht. Und lebt es euren Kindern vor. Eines Nachts habe ich geträumt, mein Vater wäre gestorben. Am nächsten Morgen wusste ich, ich dummer Mensch. Ich furchtbar dummer, bockiger, verletzter Mensch. Ich war dumm, bockig und verletzt. Am nächsten Morgen wusste ich, was ich zu tun hatte. Ich war in Miami, in New York, in London, überall. Projekte gemacht, Kampfsport gemacht. Mein Vater wohnte 160 Meter von mir weg im Gasthof zum Bärerwirt. Den Weg habe ich nie gekonnt. An diesem Morgen bin ich diese 160 Meter zu meinem Vater gelaufen. Das war der schwerste Weg in meinem Leben. Das war viel schlimmer als die Leute, die mich im Sicherheitsdienst totschlagen wollten. Ich hatte viel mehr Angst, zu meinem Vater zu gehen und sagen, ich habe dich lieb. So stand ich vor Zimmer Nummer 5 und habe zu Gott gesagt, Ich kann nicht da reingehen, ich bin unfähig. Aber wenn du mitgehst, gehe ich rein. Wenn ich bin für dich da, dabei ist, dann könnte es funktionieren, habe ich mir gedacht. Und so kam ich da rein. Mein Vater, starker Kerl, tätowiert, sieht mich, will anfangen zu schreien. Und während er anfangen will zu schreien, habe ich abgewunken und habe gesagt, Papa, ich wollte nur sagen, wie lieb ich dich habe. Und ich bin gekommen, um dich um Vergebung zu bitten. Da steht dieser gefürchtete Schläger 7, 8, 9, 10 Sekunden vor mir und dann fragt er mich, warum kommst du zu mir? Sag ich, das kann ich dir sagen, ich habe dich ein Leben lang verändern wollen. Damit ist Schluss. Ich habe dich lieb, so wie du bist. Es ist nicht wichtig, was du tust und was du nicht tust. Du bist mein Papa. Ich habe in dieser Zeit gelernt, das linke Ohrlippe und das rechte, die linke und die rechte Arschbacke, alles habe ich von ihm. Die Nasenspitze, mein Bauchnäberle, meine Charaktereigenschaften, ob sie gut oder schlecht sind, die habe ich von ihm. Wenn ich ihn ablehne, lehne ich ja von mir was an. Wenn ich ihn verachte, verachte ich mich selber. Wenn ich dem keine Liebe aussprechen kann, wie kann ich mich selber lieben? Deshalb steht in der Bibel, du sollst Vater und Mutter ehren, weil dann geht es dir automatisch besser. Und da geht es nicht darum, was sie dir angetan haben. Ich weiß, ich sehe doch von manchen schon die Schmerzen von hier aus. Hätte mir vor 11 Jahren einer gesagt, doch, versöhne ich mich, hätte ich gesagt, bist du wahnsinnig. Nach 5 Minuten wäre ich aufgestanden und gegangen, so kaputt war ich. Ich war völlig kaputt. Und mein Vater kommt nach 37 Jahren zu mir her, packt mich am rechten Ohr und sagt, Bob, immer habe ich dich lieb gehabt, immer. Ich konnte es dir nie zeigen. Jetzt müsst ihr gut aufpassen, was ich sage. An diesem Tag wurde ich Sohn. Ich wurde nicht Sohn, als er mir gesagt hat, ich habe dich lieb. Nein, ich wurde Sohn, als ich von Hauptstraße 9 weglief, Richtung Gasthof zum Bärerwirt, weil ich Sohn sein wollte, weil Liebe erwartet nie etwas. Liebe gibt alles, Liebe hofft alles, sie erwartet nichts. Der Herr aller Herren hängt am Kreuz, die Welt lacht ihn aus, die lacht ihn aus. Heute sagen die Leute zu mir, das ist egal, an was man glaubt, das ist eh alles dasselbe, ehrlich. Mein Gott hat die Herrlichkeit des Himmels verlassen, um nackt in einem kleinen, dreckigen, schäbigen Stall zur Welt zu kommen. Mein Gott hat sich niedergekniet und hat Füße gewaschen mit Händen, wo er Sterne am Himmel setzte, Planeten ihre Bahn gab. Wäscht er den Dreck von deinen Füßen, weil er dich lieb hat. Er rinnt dem Petrus hinterher, er macht ihm Frühstück und fragt, hast du mich lieb? Ein Gott, der in Arm nimmt, Frühstück macht und nackig im Dreck stirbt und fragt, hast du mich lieb? So einen gibt es ein zweites Mal, ehrlich, wirklich, ich habe nie gehört, nie. Es gibt ein Lied, das heißt, keiner ist wie du. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Und dieser Jesus, der hat sein Leben gegeben, hat nichts erwartet, gar nichts. Er hängt am Kreuz der Welt zur Schau gestellt, nackig. Der hatte keine Schürze um, der hatte keine Schürze um, Leute. Man hat es gut gemeint, das ist ja fürchterlich. Man kann den Kerl da nicht nackt in den Schulen und was weiß ich was, in den Kirchen nackt. Er war nackig. Er war der Allerverachtetste. Der Michael Stach hat so viel Schamhaftes getan, er trägt meine Scham. Diese Hände haben so viele Fehler gemacht. Haben sie seine Hände durchbohrt. Diese Füße sind viele Wege nicht gegangen. Haben sie seine Füße angenagelt. Was für ein Gott. Und da sagt die Welt, das ist doch egal, an was man glaubt. Und dieser Jesus veränderte unser Leben. Ich hörte auf zu sagen, hör auf zu saufen. Wisst ihr, was mein Papa dann macht? Als ich nichts mehr sagte. Als ich nicht mehr sagte, hör auf, da hörte er auf. Mein Vater, ich habe früher gesagt, komm, Mensch, bete doch mal. Dann hat er es erst recht nicht gemacht. Am Schluss hat er von alleine gebetet. Mein Vater versöhnte sich mit Menschen. Mein Vater konnte am Schluss, wir haben es trainiert, in den Arm nehmen. Und kurz bevor er starb, habe ich ihm im Krankenwagen gesagt, weißt du eigentlich, wie lieb ich dich habe? Und heute weiß ich, er wollte es nochmal hören. Und ich sage, sei lieb, habe bitte, Papa. Und dann habe ich ihm ein Küssle gegeben. Als mein Vater starb, das habe ich heute noch meiner Kollegin im Auto erzählt, habe ich eine Stunde mit meinem Papa in der Leichenhalle verbracht. Ich darf euch ganz kurz mit in diese Leichenhalle mit reinnehmen. Mein Vater war 69, als er starb. Als mein Vater und ich uns versöhnten, ja, da hat er mir erzählt von seinem Leben. Ich habe den Kerl ganz anders gesehen, Mann. Mein Vater wurde fürchterlich verprügelt, fürchterlich. Da ist das Blut gespritzt, so wurde er geschlagen. Mein Vater hat so viel in seinem Leben an Verachtung durchgemacht und das war mir ein Leben lang egal, nur mein Leid war wichtig. Mein Vater war aber auch ein cooler Typ, ja. Mein Vater, ich habe früher mit ihm immer, wenn die Mutter weg war, haben wir im Hausgang Fußball gespielt. Und früher war es immer so, du hast die Tapeten nicht runterkratzt, du hast immer drüber tapeziert. Und irgendwann ist der Flur immer enger geworden. Ja? Ah, fast. Wir haben die Tapeten von der Wand runtergeschossen. Wenn mein Vater sich rasiert hat, nass, habe ich ihn beobachtet, wie rasiert sich mein Baba nass. Wenn ich heute 17, 18-jährige Jungs in unserem reichen Land frage, hat dein Baba dir schon gezeigt, wenn man sich rasiert. Ich frage jetzt nicht mehr. Wisst ihr warum? Weil die Jungs zu weinen anfangen. Das ist ihre Sehnsucht. Vergesst nicht, euren Söhnen das Rasieren beizubringen.
Du brauchst ja nicht.
Ja, Zeit wird's bald. Ne? Wenn mein Vater besoffen auf dem Sofa lag, habe ich manchmal nach seinen Muskeln geguckt. Wisst ihr, was ich am offenen Sarg mit meinem Baba gemacht habe? Ich habe noch einmal nach seinen Muskeln geguckt. Ich habe ihn geküsst und seinen Bart gespürt. Ich kann bis heute sein Rasierwasser riechen. Und wisst ihr, was mir von meinem Baba übrig geblieben ist? Seine Armbanduhr und seine Mütze, die habe ich draußen im Auto. Ich habe meinen Vater verleugnet. Ich war 15, ich kenne das Gefühl, das Petrus hatte. Mein Chef, ich habe im Supermarkt gelernt, der schickte mich mal in ein Eisenbahngeschäft, ich soll eine Farbe holen. Dann stand ich in dem Laden drin und auf einmal schaut mein Vater, der Landstreicher, der Versoffene, zum Fenster rein. Der Chef des Ladens spricht die Kundschaft an und sagt, sehen Sie da draußen, so einen Dreckhaufen müssen wir finanzieren. Kennen Sie den Mann? Und er schaut zu mir rüber. Dann habe ich gesagt, den habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Heute würde mir das nicht mehr passieren. Ich habe nämlich den tollsten Baba auf der ganzen Welt gehabt, der er sein konnte. Ich habe den tollsten Baba gehabt, der er sein konnte. Der konnte gar nicht besser sein. Und als ich am offenen Sarg meines Vaters stand, ist mir eingefallen, mit fast 70 Jahren hat er kein einziges graues Haar gehabt. Wisst ihr, was ich ihm an diesem Tag gesagt habe? Baba, deine Haare sind so schön. Im Leben habe ich es nicht geschafft. Und jetzt fahre ich seine Mütze spazieren. Wisst ihr, was ich, wenn ich früher meinen Vater gesehen habe, dann habe ich einen großen Bogen gemacht. Wenn der im Supermarkt drin war, bin ich woanders zum Einkaufen gegangen. Und manchmal habe ich mich selber hinter den Regalen versteckt. Wisst ihr, was ich mit der Mütze heute mache? Die ersten ein, zwei Jahre habe ich mit der Taschenlampe reingeleuchtet, ob noch ein Härchen zu finden ist. Ich habe nie eins gefunden. Aber ich schnüffle seit 8 Jahren rein. So lieb habe ich meinen Baba. So lieb. Vergesst nicht, eure Eltern zu ehren, damit es euch gut geht. Und wir brauchen ganz besonders wieder Männer, die sagen können, ich habe dich lieb. Ihre Väter und Großväter ehren. Und die nicht so dumm, so bockig und verletzt sind wie ich. Wenn du merkst, du kannst es nicht mehr, such dir einen Freund und bring es deinem Heiland. Lass für dich beten. Und wenn du merkst, du kannst es noch, die Menschen leben noch und du scheißt da fast in die Hosen, nimm dir wieder einen Freund und sag es ihm, er soll für dich beten. Und dann gehst du diesen Weg. Und ich garantiere dir eins, Liebe aussprechen, das ist Freiheit. Denn ich habe viele Menschen getroffen, die haben es gemacht. Und dann ist ein geliebter Mensch gestorben, haben die Leute zu mir gesagt, ich bin traurig, aber weißt du was, ich bin frei. Ich habe die Liebe ausgesprochen. So möchte ich euch zum Abschluss 4 Dinge da lassen und zum Schluss noch was zu lachen. Die 4 Dinge, sie haben mit Vergebung zu tun und das erste ist die Vergebung Gottes. Gott schenkt seinen Sohn. Das ist Weihnachten. Dieses Geschenk anzunehmen, du kannst heute noch Weihnachten erleben. Ich habe manchmal jeden Tag Weihnachten. Gott verlangt gar nichts. Wenn wir uns an Weihnachten beschenken, ist es immer ein Zeichen davon, dass Gott sich den Menschen geschenkt hat. Es gibt keinen anderen Grund für Weihnachten. Was muss Weihnachten sein ohne das Geburtstagskind? Das muss ja lächerlich sein. Ein Weihnachtsfest ohne Jesus, was ist das? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Zweitens, vergib dir selber. Mir hat mal ein Theologe gesagt, das wäre nicht biblisch, sage ich, du, keine Ahnung. Aber wenn Jesus mir den Rucksack abgenommen hat, wieso soll ich mir den nochmal aufschnallen? Ich bin nicht der Gescheiteste, ich habe nur Hauptschulabschluss, aber am Gute mit 1,9, gell? Ja. Aber mein Verstand sagt mir, den Rucksack schnalle ich mir nicht nochmal auf, ja? Ah, so, ja. Das dritte ist, vergib jedem Menschen, der dir wehgetan hat. Das heißt nicht, es gutheißen, sondern es bedeutet, ich möchte es nicht länger tragen. Als meine Frau am 23. Oktober 2010 einen Unfall hatte, ist ein junger Mann mit 140 Stundenkilometer, wo 70 erlaubt war, in das Auto meiner Familie gefallen. Er tötet unsere Freundin, Mutter von 5 Kindern. Meine Tochter und meine Frau überleben knapp. Meine Frau hatte über 50 Knochenbrüche und innere Verletzungen. 3 Liter Blut verloren. Ich war 2 Stunden von zu Hause weg und bin 2 Stunden in die Klinik gefahren, ohne zu wissen, ob meine Familie noch lebt. Jetzt sagt die Welt, sie glaubt an ein höheres Wesen. Ich konnte in diesen 2 Stunden ein höheres Wesen nicht gebrauchen. Manche sagen, sie haben Glücksbrille. Ich brauche keine Glücksbrille. In der Bibel steht, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Ich brauche das alles nicht. Und ich habe diesen Mann vergeben. Wisst ihr, warum ich ihm vergeben habe? Mein Verstand hat gesagt, hau mir einen auf die Nase irgendwann mal. Und mein Herz hat gesagt, geh hin und vergib ihm jetzt. Ich habe dem jungen Mann gesagt Folgendes. Ich habe an seiner Haustür geklingelt, er kannte mich, er machte mir die Tür auf und sagte, Herr Stahl, Sie können alles mit mir tun, was Sie wollen, sei es gut, ich möchte dir vergeben. Ich sage, Herr Stahl, ich verstehe Sie nicht, ich habe eine Frau getötet, Ihre Frau kämpft um ihr Leben und Sie vergeben mir. Ich sage, ja, sei, ich kann nicht mehr schlafen, habe ich gesagt. Ich habe immer Angst, wenn das Telefon klingelt. Und wenn ich dich jetzt hasse und verachte, werde ich die letzte Kraft verlieren. Ich vergebe dir nicht, damit du frei bist, sondern damit ich frei bin. Und das vierte ist, um Vergebung bitten. Du wirst keinen einzigen Menschen wegtreiben, keinen. Mein Gott hat Füße gewaschen. Was für eine Größe, wenn wir hingehen können und sagen, kannst du mir vergeben? Diese 4 Punkte. Gottes Vergebung. Dir selber, allen Menschen, die dir wehgetan haben. Und um Vergebung bitten. Jetzt habe ich vorhin gemerkt, dass ich die Geschichte mit dem Herzinfarkt nicht zu Ende erzählt habe. Meine Vergesslichkeit, das möchte ich euch nur sagen. Mitten in dem Vortrag breche ich zusammen. Man bringt mich ins Krankenhaus. Ich habe gedacht, ich habe nur Kreislaufprobleme. Eine Ärztin sagt dann, kurz bevor wir in der Klinik ankamen, sagt der Stahl, jetzt kommen dann 3, 4 Leute, die werden von allen Seiten an ihn herumzerren. Dann habe ich gesagt, was ist denn los? Sagt der Stahl, vertrauen Sie uns einfach. Ich sage, okay. Ich kam in die Klinik rein und haben die mich innerhalb kürzester Zeit nackig ausgezogen. Nackig. Ich hatte nur noch meine 10 Rasocken an. Ja. Und ich sage es euch offen und ehrlich, ich kann darüber reden. Ich find mich nackert nicht so berauschend. Jetzt liegst du da nackert dran und 3, 4 Leute hupfen um dich rum, ja, und der holt noch schön das Formular und der. Und ich, Dann habe ich den Arzt gefragt, warum bin ich nackig? Sag ich, der Verdacht auf Herzinfarkt. Da sage ich, dafür muss ich nackig sein. Sagt er, ja, wir werden jetzt hier einen Herzkatheter legen und wenn es hier nicht geht, dann in die Leiste. Sag ich, wie, Herzinfarkt? Ja, sagt er, hat man ihm das nicht gesagt? Sag ich, nee. Und dann schrauben die an mir rum und dann sagt der Arzt, gucken Sie mal oben auf den Monitor, dann hat er mir so einen Knubbel gezeigt, sagt er, wissen Sie, was Sie für ein Glück haben? Dass Sie hier bei uns diesen Herzinfarkt hatten. Sag ich, ich bringe das jetzt in Ordnung. Sag ich, wie? Sag ich, ich werde jetzt einen Herzkatheter legen. Sag ich, wenn ich das nicht möchte. Dann guckt er die Kollegin an, schaut mich an und sagt, dann werden Sie sterben. Und dann ließ ich einen wildfremden Mann, den ich nicht mal kannte, an mein Herz. Ganz nah. Ich kannte nicht. Ich stand auf seinem Schild Doktor. Ich weiß bis heute nicht, ob es überhaupt ein Doktor war. Ich weiß, keine Ahnung. Es gibt Leute, die haben schon vorgegeben, sie wären Ärzte. Aber ich habe keine andere Möglichkeit gehabt. Ich vertraute einem wildfremden Mann mein Herz an. Und dann hatte ich eine halbe, dreiviertel Stunde Todesangst, weil im letzten Jahr sind 5 Männer in meinem Alter gestorben, an einem Herzversagen, Lungenembolie und Herzinfarkt. Umgefallen und tot. In meiner Verwandtschaft sind eine Menge Leute an Herzinfarkt gestorben. Und so habe ich damit gerechnet, dass ich vielleicht sterbe. 2 Dinge habe ich gemacht. Erstens, mir hat alles leid getan, was ich Menschen angetan habe. Alles. Alle nicht gebrachte Liebe. Alles. Ich habe alles meinem Heiland nochmal gegeben. Und zweitens, ich habe Jesus noch einmal in mein Herz eingeladen. Und manchmal mache ich das jeden Tag. Das ist wie Konfirmation und Firmung. Ich mache es nochmal fest. Ich gebe dir nochmal mein Ja-Wort. Und dann habe ich gesagt, Jesus, du hast mir immer versprochen, dass du für mich da bist. Und wisst ihr, es war zwar einer der schlimmsten Momente meines Lebens, aber ich bin für dich da, war da. Mir sind die Tränen runtergelaufen. Und ich habe Jesus gespürt wie nie zuvor in meinem Leben. Das ist das Evangelium, ihn ganz nah an dein Herz zu lassen. So, und jetzt die Abschlussgeschichte zu lachen. Mit einer tiefen Geschichte. Sie beginnt, ihr kennt noch Pep Guardiola, den Trainer vom FC Bayern.
Ja.
Der hat in 3 Jahren mit dem FC Bayern 7 Titel gewonnen. Das ist aber der Welt heute zu wenig, gell?
Ja, für Bayern.
Die haben ihn damals kritisiert, weil er die Champions League nicht gewonnen hat.
Das ist kein Maßstab.
Ja? Als der Pep Guardiola seinen letzten Titel gewann, hat er in den Armen von David Alaba geweint. Und der Thomas Müller wurde gefragt, warum weint denn der? Dann hat er gesagt, immer musste er hart arbeiten, jetzt kann er endlich Mensch sein. Der Klitschko verliert nach 10 Jahren Einkampf, die Welt hat ihn fertig gemacht. Michael Schumacher, 4,5 Jahre, Serma hat nichts mehr gehört. Wisst ihr, was ein Freund der Familie sagt? Er war immer der Starke auf den Rennstrecken dieser Welt. Er möchte nicht in seiner Schwachheit gezeigt werden. Schwäche, Schuld, Mensch sein, und davon handelt die letzte Geschichte, und dann bin ich gerne für euch noch ein bisschen da. Ich habe eine nette kleine Sportschule, wo ich herkomme. Da ist es so, manchmal von Freitag bis Sonntag übernachten Konfirmanden, Männergruppen, Jugendgruppen, was weiß ich was. Und vor 3 Jahren hatte ich eine Firmengruppe da. Ja? 15 Firmlinge, der Pfarrer und der Kaplan. Und der Pfarrer hat gesagt, in deinem Haus ist was Kurioses passiert. Wenn mein Name draußen bleibt, kannst du alle Leute erzählen. Sag ich, was ist passiert? Also folgendes. Also die Einladung steht für euch auch. Gell? Ihr kriegt von mir einen Schlüssel in meiner Sportschule. Ich wohne in Bobfinger. Ja, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja, wenn auch jemand was klaut, ist auch egal. Ja, soll es ein Segen sein. Ja. Und ich will auch nie was dafür haben. Ein paar von euch waren ja schon in meiner Sportschule drin. Und wie gesagt, ist eine Sportschule ohne fernöstliche Rituale. Wir haben einen christlichen Verband gegründet. Und da sind Polizeibeamte, Sozialarbeiter, Psychologen, Profisportler drin. Alle haben Jesus lieb. Gell? Also wenn ihr Info... Wir könnten noch ein paar gute Leute gebrauchen. Auf jeden Fall, das Übernachten, die 3 Tage, wir wollen ja nie was. Und dann hat der Pfarrer zu mir gesagt, wir sind am Freitag Nachmittag gekommen, ich habe 2 Jungs dabei gehabt mit 15, die haben die Gosch nicht aufgemacht. Im Dorf hat man gemunkelt, ja, dass die von den Vätern geschlagen werden, und ich habe mir die als Vorbild genommen, ich habe mit denen eine Tischgemeinschaft gehabt, Tischkicker gespielt, ich habe aus meinem Leben berichtet, aber die 2 haben mit niemandem gesprochen, nur untereinander. Immer so ein Lätsch haben sie gehabt. Lätsch. Alter, kommt was raus. Du. Naja.
Flippe.
So verging der Freitag, hat er gesagt, so verging der Samstag, und die 2 Jungs haben kein einziges Wort mit dem Pfarrer oder mit den anderen Jugendlichen gesprochen. Und da sagt der Pfarrer, Samstagnacht um 12 Uhr war es ungefähr, haben wir alle auf unsere Matte im Trainingsraum geschlafen. Da habe ich gesagt, lieber Jesus, morgen ist die Freizeit zu Ende, mach doch mal ein Wunder. Die 2 haben immer noch nicht gesprochen. Und dann sagt der Pfarrer, und um 1.30 Uhr haben alle geschlafen, ich auch, sagt er, und dann ist mir was passiert. Um 1.30 Uhr, sagt er, ist mir ein Furz rausgefahren. Und dann sagt er, und der war so laut, ich bin selber aufgewacht. Kennst du das? Schon mal jemand passiert? Ist jemand von seinem eigenen Furz schon mal aufgewacht? Strecken nochmal zum Abschluss. Aber der Typ da hinten, der hat Sisi-Filme angeschaut, der Furzregel. Genialer Typ. Und dann sagt der Pfarrer, es war mir so peinlich, ich habe gleich hinterher betet, hoffentlich hat es keiner gehört. Auf einmal sagt er, geht das Licht an. 15 Jugendliche gucken mich an und der Kaplan auch, fangen an zum Lachen und zeugen auf mich. Ah, der Pfarrer kann ganz schön furzen, gell? Dann sagt er, Micha, ob es glaubst oder nicht, die 2 Jungs, die keine Gefühle gezeigt haben, da haben sie gelacht. Sagt, ich habe eine pädagogisch-seelsorgliche Ausbildung. Die habe ich während der ganzen Firmenvorbereitung eingesetzt, die hat nichts gebracht. Und da fährt mir einer raus und ich fange an zum Lachen. Sagt, an dieser Nacht hat keiner mehr geschlafen. Die eine hat aufgehört zum Lachen und die andere wieder angefangen. Wenn die andere aufgehört, hat die eine angefangen. Und wenn alles still war, war immer einer dabei, der hat gemacht. Ja. Um 2.30 Uhr sagt der Pfarrer, wir haben das Bauchweh gehabt, verlachen. Dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir ins Erdgeschoss und machen unseren Kaffee. Und dann sagt der Pfarrer, ob es glaubst oder nicht, in dieser Nacht haben die zwei Jungs alles allen erzählt. Und dann sagt er zum Schluss einen Satz. Er hat aber den Satz nie zu Ende gesprochen. Als ich mich öffnete.
Ja. Okay. Okay.
Wisst ihr, was die Geschichte dahinter ist? Ich glaube, die Jungs haben gemerkt, es ist auch nur ein Mensch. Und Pep Guardiola durfte kein Mensch mehr sein. Wenn selbst Gott Mensch wurde, dann darfst du es auch. Ich würde jetzt gerne für euch beten. Wer spielt am Keyboard? Kann jemand Keyboard spielen? Begleitest mich mit einer Melodie, die mitten ins Herz geht. Ich würde gerne für uns alle beten.